Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
In den kommenden Sendungen zeigt uns unser schon verstorbene Bruder und ehemalige Älteste der evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf bei Zürich, Burkhard Fetsch, anhand von Gottes Wort auf, dass Gott sich mit 7 herrlichen Verheißungen an sein auserwähltes Volk gebunden hat. Hören Sie heute mit den ersten 3 Teilen gewissermaßen die Einleitung zu diesen Verheißungen.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die 7 Verheißungen Gottes für Israel. Teil 1. Eine Einführung. Der Römerbrief ist eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur. Er führt uns zentral in Gottes Heilshandeln und damit in die christliche Heilslehre hinein. Der Verfasser, der Apostel Paulus, geboren in Tarsus in Kleinasien, kam wahrscheinlich zur gleichen Zeit wie Jesus Christus zur Welt. Paulus, mit jüdischem Namen Saulus, aus dem Stamm Benjamin, war römischer Bürger. Seine Ausbildung bekam er zu Hause und in der Synagoge bei Rabbinern. Überdies studierte er beim hochangesehenen Rechtsgelehrten und Rabban Gamaliel, Rabban ist ein höherer Titel als Rabbi, auch Mitglied des Sanhedrin. Aus dieser Zeit kennen wir Paulus als fanatischen Christenverfolger, der aber von Christus vom Himmel her überwunden und zu einem auserwählten Werkzeug in seinen Dienst berufen wurde. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der berühmte Völkerapostel Paulus stand immer im Dialog mit Juden und Heiden. Sein Generalthema war stets Christus, der Herr. Israel verwarf den Messias und versuchte, seine Gerechtigkeit vor Gott selbst zu erwirken. Römer 9 bis 11. Die Juden sträubten sich, die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus anzunehmen. Ihre Herzen blieben hart und unbußfertig. Doch Paulus musste darauf bestehen, es führt kein Weg der Rettung an Jesus vorbei. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Was veranlasste Paulus, mit Rom Verbindung aufzunehmen? Er war ja nie planlos unterwegs, sondern plante seine Reiserouten stets unter der Leitung des Heiligen Geistes. Die große Weltstadt Rom wollte er natürlich nicht aus touristischen Interessen besuchen, sondern weil er um eine dortige jüdische Gemeinde wusste, sowie um Heidenchristen, die er nicht kannte und die noch keine apostolische Unterweisung erhalten hatten. Diese Menschen im Glauben weiterzuführen, darin erkannte er seinen göttlichen Auftrag. Gott selbst bestätigte Paulus Wunsch, nach Rom zu gehen. Vergleichen Sie dazu Apostelgeschichte 19, Vers 21. Und ermutigte ihn in einer nächtlichen Vision mit den Worten: Sei getrost, Paulus, denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen. Apostelgeschichte 23, Vers 11. Es ist eine wunderbare Sache, wenn eigenes Wünschen und Wollen mit Gottes Plan in Übereinstimmung aufgeht. Vergleichen Sie dazu Römer 15, die Verse 18 bis 19, sowie Vers 24 und Vers 32. Durch Gottes Geist geleitet, nimmt Paulus schriftlich Verbindung mit den römischen Gläubigen auf. Diesen Brief, den sogenannten Römerbrief, schrieb er während seiner dritten Missionsreise um das Jahr 56 nach Christus in Korinth. Für diesen Brief gilt, wie für die ganze Bibel: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. 2. Timotheus 3, Vers 16. Vergleichen Sie auch 1. Thessalonicher 2, 13 sowie 2. Petrus 3, die Verse 14 bis 16. Somit ist auch der gewaltige Römerbrief unter der Leitung des Heiligen Geistes niedergeschrieben worden. Dieses wichtige Schriftdokument anvertraute Paulus der Diakonin Phöbe um es den Gläubigen in Rom zu überbringen. Paulus selbst erreichte Rom erst im Jahre 60, doch nicht auf die Art und Weise, wie er es erwartet hatte. Er kam als Gefangener für Jesus Christus dort an. Mitten im lehrhaften Römerbrief eingebettet sind die drei heilsgeschichtlichen Kapitel 9 bis 11 mit der Thematik Israel und die Gemeinde. Diese Kapitel geben uns den Schlüssel zur Lösung des Nahostkonflikts. Dieser Schlüssel ist für Israel und die Gemeinde von größter Bedeutung. Es geht um die Rechtfertigung der Geschichte Israels, die Gott allein vollzieht. Diese dürfen wir nicht übersehen, sondern haben uns ihr anzuschließen. Bloß Israel-Fan zu sein, auch wenn noch so euphorisch, das genügt nicht. Israel muss nach Gottes Art von der Heiligen Schrift her erkannt und geliebt werden. Deshalb ist für uns das Wort Gottes Maß und Richtlinie. Paulus ist über den geistlichen Zustand Israels zutiefst bekümmert. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandte nach dem Fleisch. Römer 9, die Verse 1 bis 3. Der Apostel Paulus betont ausdrücklich seine Zugehörigkeit zu seinen israelischen Volksgenossen. Es ist herzbewegend, mit welcher Inbrunst und Leidenschaft er fürbittend für seine Mitjuden einsteht, die er seine Brüder nennt, mit denen er sich verbunden weiß. Wir werden hier an Mose erinnert, der in 2. Mose 32, Vers 32 ebenfalls priesterlich und fürbittend für sein Volk einsteht. Vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Doch es war nicht Mose, der um der Sünde des Volkes willen sterben sollte, sondern der Jude Jesus Christus, der sich später auf Golgatha selbst als Opfer dahingab. Lassen Sie uns abschließend einen Augenblick darüber nachdenken, inwieweit unser Herz, unser Leben darauf ausgerichtet ist, dass andere Menschen, nicht diejenigen im fernen Rom, sondern in unserer unmittelbaren Umgebung mit Jesus in Berührung kommen.
Jesus, der Herr, will mich brauchen, ein Sonnenstrahl zu sein, der alle Tage hell leuchtet, doch nur für ihn allein. Jesus, der Herr, will mich sehen bei allem, was ich tue. Denn bei dem Spiel, bei der Arbeit schaut mir mein Heiland zu. Ein Sonnenstrahl sein. Jesus soll nur aus mir leuchten, ihn bitte ich darum, dass mich gleich jeder erkenne, hier als sein Eigentum. Ja, als ein Sonnenstrahl Jesu lebe ich hier Tag für Tag. In den sonnigen Himmel er heimisch holen mag. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl leuchten. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl sein. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl leuchten. Für Jesus will ich ein Sonnenstrahl sein.
Teil 2. Was ist Israel? Was geht Ihnen beim Wort Israel spontan durch Herz und Sinn? Was löst dieses Wort in Ihnen aus? Bedeutet es Desinteresse? Widerspruch, Ablehnung, Hass oder Freundschaft? Bedeutet es gar liebende Verehrung? So oder so, wie wir uns auch zum Thema Israel stellen, pro oder contra, es rückt in der Welt zunehmend in den Vordergrund und wird mehr und mehr zum Politikum Nummer 1. Der Name Israel ist heute weithin ein Reizwort. Die Nationen tun sich schwer damit und reiben sich an Israel wund. Sie wollen nicht anerkennen, dass Israel Gottes Eigentumsvolk ist. Es ist wie Sacharja in Kapitel 12, Vers 2 prophezeit hat. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum. Darum steigert sich die Ablehnung. Wie Betrunkene und Verblendete verfahren die Nationen mit Israel. Bis Gott selbst eingreift und Israel zu Hilfe kommen wird und die Juden ihren Messias und Erlöser erkennen werden. Wer Israel nicht von den Wurzeln her kennt, ist nie und nimmer in der Lage, es gerecht zu beurteilen. Alle Welt sollte zur Kenntnis nehmen, was Gott in 1. Mose 12, die Verse 2 und 3, Abraham, damals hieß er noch Abram, verheißen hat. Denn das ist und bleibt absolut verbindlich. Ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist ein geistlicher Höhepunkt in der Geschichte Gottes mit Israel und darf niemals übersehen werden. Israel ist und bleibt Gottes Eigentumsvolk. Diese bedingungslose Verheißung zieht sich durch die ganze Heilige Schrift hindurch bis zur Offenbarung. Die Bedeutung des Namens Israel ist aufgezeichnet in 1. Mose 32, die Verse 28 und 29, bei der Begegnung Jakobs mit Gott am Pniel. Als Gott Jakob dort fragte, was ist dein Name? Und er antwortete, Jakob. Da sprach Gott, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Gott selbst gab Jakob, was übersetzt heißt Fersenhalter, den neuen Namen Israel, was Gotteskämpfer bedeutet. Siehe 1. Mose 35, die Verse 10 und 11. In Jakobs Leben dominierte der Kampf. Er kämpfte erstens mit seinem Bruder, zweitens mit seinem Vater, drittens mit seinem Schwiegervater, viertens mit seinen Frauen, fünftens mit Gott. In 5. Mose 32, Vers 10 lesen wir vom Ursprung Israels. Er, Gott, hat ihn, Israel, in der Wüste gefunden. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Israel ist Gottes Augapfel. Die Schrift sagt noch mehr. Wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Sacharja 2, Vers 12. Die Erwählung Israels gründet sich auch auf das Schriftwort in 5. Mose 7, die Verse 6 und 7 und zeigt, wie Gott in seiner Erwählungsgnade das Geringste aussucht. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. So ähnlich erleben auch wir Christen das. Gott erwählt oft das Geringste. Das ist ein göttliches Prinzip. Der den Geringen aufrichtet aus dem Staub und den Armen erhöht aus dem Kot. Psalm 113, Vers 7. Denn der Herr ist erhaben und sieht auf den Niedrigen, und den Hochmütigen erkennt er von Ferne. Psalm 138, Vers 6. Der Kleinste wird zu tausend werden, und der Geringste zu einem starken Volk. Ich, der Herr, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Jesaja 60, Vers 22. Israel ist und bleibt auf ewig das auserwählte Volk Gottes. Auf Hebräisch heißt auserwähltes Volk Am Segula. Es sollte damals, als Gottes berief, von den heidnischen Kanaanitern abgegrenzt werden und es bleiben. David Ben-Gurion sprach dieses große Wort am Segula am 14. Mai 1948 als erster israelischer Ministerpräsident anlässlich der Staatsgründung in Anwesenheit seiner Minister aus. Er rief damit in Erinnerung, was auch in Jesaja 41, die Verse 8 bis 10 steht. Du aber Israel, mein Knecht, Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe, und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich und helfe dir auch. Ja, ich halte dich aufrecht mit meiner heilverleihenden Rechten. Es ist die Tragik Israels, dass es seiner göttlichen Bestimmung nicht nachkam und Gott untreu wurde, indem es erstens das Gesetz brach, zweitens die Propheten verfolgte, drittens den Messias kreuzigte. Trotzdem hat Gott sein Volk nicht verworfen, wie wir in den folgenden Teilen noch sehen werden.
Wir haben desto fester das prophetische Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht. Da lasst das Schein an einem dunklen Ort. Schein an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche, der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe, der Morgenstern aufgehe, der Morgenstern in euren
Teil 3. Ein einzigartiges Volk. In Römer 11, die Verse 1 und 2, stellt der Apostel Paulus die rhetorische Frage: Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und gibt sogleich die Antwort: Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Wir haben keinen Grund, uns über Israel zu überheben, denn Römer 11, Vers 20 warnt uns: Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Im Gegenteil, wir lieben Israel, weil Gott es liebt und ihm viele Verheißungen gegeben hat und weil unser Erlöser ein Israelit ist. Es wird für Israel ein einzigartiges Erleben sein, wenn der Herr Jesus Christus als sein Maschiach und auch als unser Messias wiederkommt. Israel wird dann schmerzlich erkennen, wen es durchstochen hat, und es wird Buße tun. So lesen wir in Sacharja 12, Vers 10: Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Das wird Israels nationale Wiedergeburt zur Folge haben. Vergleichen Sie dazu Römer 11, die Verse 26 und 27. Diese Tatsache wird in 5. Mose 33, Vers 29 schon angedeutet. Wohl dir, Israel, wer ist dir gleich, du Volk, das durch den Herrn gerettet ist? Er ist dein hilfreicher Schild und dein siegreiches Schwert. Diese Tatsache wird in 5. Mose 33, Vers 29 schon angedeutet. Wohl dir, Israel, wer ist dir gleich, du Volk, das durch den Herrn gerettet ist? Er ist dein hilfreicher Schild und dein siegreiches Schwert. Deine Feinde werden dir Ergebung heucheln, du aber sollst über ihre Höhen hinwegschreiten. Und der Prophet Sacharja kündigt an, in Sacharja 8, Vers 23, so spricht der Herr der Heerscharen. In jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. In Psalm 121, Vers 4 steht, siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Ja, unbeschreiblich herrlich wird die Zukunft Israels sein, und Israel wird zum Segen aller Nationen werden. Mose darf es in 5. Mose 32, Vers 43 bereits visionär im Glauben aussprechen. Jubelt ihr Heiden seinem Volk zu, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten. Aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Doch es gibt eine Einschränkung, nicht alle. Es gilt nur einem Überrest. Das schreibt der Apostel Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, in seinem Brief an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Kapitel 1, Vers 7. Nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, sind Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Römer 9, die Verse 7 bis 8. Die Verheißungen für Israel gelten nur den Juden, die Jesus Christus im Glauben auch annehmen und so zu Kindern der Verheißung werden. So sagt Vers 27 von Römer 9, Jesaja aber ruft über Israel aus, wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Vergleichen Sie dazu Jesaja 63, die Verse 7 bis 10. Darum heute die Aufforderung an uns und alle, die sich Christen nennen, Israel im Glauben segnend zu lieben. Nach den einleitenden Gedanken zum Thema wollen wir uns dann ab der nächsten Sendung den 7 Verheißungen Gottes für das Volk Israel widmen.
Thank you.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten heute die Einleitung zu dem Thema von Burkhard Fetsch, die 7 Verheißungen Gottes für Israel. In unserem Verlag finden Sie übrigens viele Bücher, die die biblische Prophetie und damit auch Israel zum Thema haben.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch. Nun wünschen wir Ihnen noch einen gesegneten Tag und würden uns freuen, Sie wieder als Zuhörer hier auf Radio Neue Hoffnung begrüßen zu dürfen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.